herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon. Wir haben heute ein Thema vorbereitet, das den Blick nach Osten wendet. Es hat viel mit Geschichte zu tun. Und zwar geht es um die Ostkirchen, wie sie die ostkirchlichen Traditionen, die Gottesdienste in der Karwoche feiern. Aber besonders heute am Gründonnerstag wenden wir einen Blick dorthin, wie eben die Feiern, die Gottesdienste in der byzantinischen Tradition gefeiert werden. Und dazu stimmen wir uns jetzt gleich mit entsprechenden Glockenklängen ein. Zum heutigen Thema begrüße ich nun unsere Gastreferentin in Rankweil in Vorarlberg. Grüß Gott, Frau Magister Maria Dufner.
Ja, grüß Gott.
Ganz kurz möchte ich Sie allen Hörerinnen und Hörern noch einmal in Erinnerung rufen oder erstmals vorstellen. Frau Magister Dufner ist Religionslehrerin in Vorarlberg und sie ist verheiratet und hat 6 Kinder und ist schon lange Jahre eben mit der byzantinischen bzw. griechischen Tradition verbunden. Und wir haben jetzt gerade im Glockentöne gehört. Was ist hier das Charakteristische, was uns auf den Gründonnerstag hinweisen kann?
Das ist jetzt ein Glockengeläute gewesen aus der Karwoche. Also jetzt nicht speziell, zu keinem speziellen Tag steht also auf der CD-Hülle drauf. Es ist so, dass die Glocken, wenn nach Möglichkeit geschlagen werden, und die Glocken werden normalerweise sehr kunstvoll geschlagen. Das sind also eigene Melodien, an denen der Gläubige erkennt, ein Festgottesdienst, ein Trauergottesdienst. Und in der Karwoche, in der großen und heiligen Woche, gibt es da ganz eigene Tonfolgen. Und wie man gemerkt hat, hat man da sehr viel Zeit und es ist sehr langsam. Es ist einfach, es kommt gerade bei diesen Glockenfolgen, ist da jetzt die Trauer durchgekommen, die das Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilands Jesus Christus ausdrückt.
Wenn ich unsere Hörerinnen und Hörer in Erinnerung rufen darf, so einen Überblick, was uns heute ja in der Liturgie erwartet. Da ist zunächst natürlich im Wortgottesdienst Teil die Fußwaschung, dann eben auch beim Gloria, dann fliegen die Glocken nach Rom oder dann eben der Schwerpunkt das Heilige Abendmahl, die Eucharistiefeier ist zugleich eben auch das Gedächtnis an die Einsetzung des Sakramentes der Eucharistie oder eben nach dem Gottesdienst, nach der Heiligen Liturgie wird in vielen Kirchen auch noch eine Ölbergandacht gehalten. Das sind so die Schwerpunkte, die uns heute erwarten in der lateinischen Tradition. Was ist zum Unterschied jetzt, wenn wir zum Beispiel dann am Gründonnerstag, der ja erst in 5 Wochen gefeiert wird in der griechischen und byzantinischen Tradition, was ist hier der markante Unterschied?
Ich würde sagen, das Vorbild, das Ideal für einen Christen ist der Mönch. Und es gehört einfach für einen gläubigen Christen dazu, dass man speziell an den drei großen Tagen, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Matutin und Vesper auf alle Fälle auch feiert. Wobei die Vesper am Gründonnerstag mit der Liturgie verbunden ist, also von daher gesehen sowieso eine Einheit bildet, zu der man einfach geht. Aber die östlichen, die griechischen Christen, der griechischen Tradition, die orthodoxen Christen, versuchen also auch an den anderen Tagen nach ihrer Möglichkeit und auch natürlich nach ihrer Einstellung, zumindest einen Gottesdienst an den anderen Tagen auch zu besuchen. Es ist so, dass die Matutin und die Vesper, also die großen Tagzeiten, in den Pfarrgottesdiensten lebendig geblieben sind, dass es also nichts Besonderes für die Mönche, nur für die Mönche ist, sondern eben auch für einen einfachen, normalen Gläubigen man geht einfach auch in die Vesper, die vielleicht nicht ganz so feierlich oder ganz so lang gefeiert wird wie im Kloster. Also im Kloster geht eine normale Vesper ja schon mindestens eine Dreiviertelstunde bis eineinhalb Stunden. Und in der Pfarre wird es dann halt dann vielleicht nur knappe Dreiviertelstunde gehen, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Da sind die Priester ziemlich frei, nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten dann eventuell auch einmal was zu kürzen und sich da ein bisschen auch mit den Gläubigen, was den Gläubigen zumutbar ist, beziehungsweise was auch von den Sängern her möglich ist, weil ja immer auch Sänger da sind, die dem Priester die Antworten geben. Es ist nicht so die Tradition, oder es hat sich einfach so eingebürgert, dass immer Sänger da sind, die halt auch lesen und schreiben konnten und die dann eben auch die Bücher hatten, aus denen man gesungen wurde.
Ganz kurz habe ich jetzt schon angesprochen, dass auch das Osterfest gerade in diesem Jahr differiert es ja ganze 5 Wochen. Wie kommt das zustande? Es gibt doch Jahre, wo das Osterfest dann gemeinsam am gleichen Tag gefeiert wird, aber wie kommt diese Differenz zustande?
Ja, ganz einfach. Die orthodoxen Christen feiern alle gemeinsam Ostern nach dem julianischen Kalender. Es sind einige orthodoxe Kirchen, die Serben, die Russen, die sogenannte Kalenderreform vom julianischen zum gregorianischen Kalender nicht mitgemacht haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und die sind einfach 13 Tage hinten nach. Also und jetzt gilt die Regel, dass der Ostersonntag der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond ist. Wenn ich im gregorianischen Kalender den 21. März stehen habe, ist im gregorianischen Kalender bereits 7. April. Das heißt, wenn der Frühlingsvollmond zwischen 21. März und 7. April nach gregorianischem Kalender ist, dann haben wir die Differenz von 5 Wochen, weil natürlich 7. April erst Frühlingsbeginn ist und dann müssen die halt auch genauso wie wir immer warten auf den Frühlingsvollmond und dann können sie erst später, also Ende April, heuer ist es am 27. April, die Auferstehung des Herrn feiern. Gibt es in 2 Jahren ist es dann, haben wir dann wieder gemeinsam einen Termin.
Ja, gibt es hier Bestrebungen, dass hier das einmal zusammengeführt wird, dass sich alle christlichen orthodoxe Kirchen wie katholische Kirche, lateinische Tradition auf eine Vorgangsweise, was den Termin anlangt?
Ja, es gibt schon Bestrebungen, aber es sind eben da, es gibt da also emotionale Vorbehalte gegen den gregorianischen Kalender. Und da muss man eine Lösung finden. Und sobald die gefunden ist, wird auch das Osterfest einheitlich sein.
Mhm. Nun kommen wir vielleicht mehr noch jetzt zum Inhaltlichen. Die Texte der Liturgie und überhaupt die Dramaturgie der Liturgie am Grünen Donnerstag, dass wir uns ein bisschen in die Textunterschiede vertiefen oder eben gerade eben in der griechischen Tradition.
Bevor ich da jetzt noch einsteige, Herr Löschberger, Sie haben angesprochen, die Schwerpunkte, die bei uns sind. Ich möchte vielleicht da ganz kurz noch den Vergleich bringen, eben weil die Akzente auch ein bisschen anders sind. Also, wir haben am Gründonnerstag natürlich auch den Akzent auf der Fußwaschung und vor allem der Einsetzung des Heiligsten Abendmahls. Und wenn wir dann in die Matutin hineingehen zum Karfreitag, da ist dann bereits die ganze Leidensgeschichte in einem wahnsinnig langen Gottesdienst, werden in 12 Lesungen aus der Leidensgeschichte, und zwar aus allen 4 Passionen, wird da das Leiden und Sterben Jesu meditiert. Also eine Ölbergstunde kennen wir nicht in der orthodoxen Kirche. Aber die Fußwaschung ist zu einem, ja, ein Autor hat es einmal so genannt, zu einem Mysterienspiel ausgestaltet worden. Es ist jetzt wohl in den Texten ist die Fußwaschung erhalten, aber nachdem das relativ aufwendige Sache ist, wird sie in den Pfarren normalerweise nicht vollzogen. In den bischöflichen Gottesdiensten ja, in den Klöstern wenn es möglich ist, auch ja, weil dann müssen immer 12 Priester auf alle Fälle anwesend sein. Und es wird also wirklich nachgespielt, inklusive des Dialogs des Herrn mit Petrus, warum Jesus die Füße wäscht und nicht den Kopf. Also, wie gesagt, das ist ziemlich aufwendig und daher ist das auf die bischöfliche Liturgie und die Klöster also vorbehalten. Ich bin allerdings einmal ich habe das die Karwoche schon ein paar Mal in einem Kloster miterlebt und auch die haben auf die Fußwaschung im Grunde genommen verzichtet. Aber die Fußwaschung hat durchaus ihren Platz in den Texten, in den Meditationen, in einer Art und Weise, die wahnsinnig tief geht. Glocken fliegen nicht nach Rom, nicht nur weil Rom in dem Sinn keine Bedeutung hat für die orthodoxen Christen, sondern es gibt andere Ausdrucksmöglichkeiten der Trauer, der Stille. Das hat sich also einfach bei uns so eingebürgert, aber nicht im Osten. Und vielleicht auch noch etwas, was mich, wie ich das erste Mal da die Gelegenheit hatte, das mitzufeiern, ziemlich irritiert hat. Das Alleluja wird an einer bestimmten Stelle in der Matutin gesungen und dann wissen die Mönche, die Ordensleute, heute ist ein Fasttag. Also nicht wie bei uns, dass das das Zeichen des Osterjubels ist, sondern es ist das Zeichen der Fastenzeit. Das heißt, nur an der bestimmten Stelle in der Matutin, in der Liturgie wird das Alleluja immer gesungen, also auch in der Osterzeit. Aber es hat nicht diese Bedeutung, wie es bei uns hat. Alleluja heißt, ist ein hebräisches Wort und heißt ganz einfach, ich lobe den Herrn. Und den Herrn loben sollte ich jederzeit. Das steht, dieses Verständnis steht dahinter. Aber das ist so ein kleiner Akzent, wo ich sagen muss, ja, da ist einfach eine andere Sichtweise. Und für uns, wenn wir das erste Mal hören, ist es irritierend, aber es gibt andere Sachen, die vielleicht schwerwiegender sind oder die, wo man mehr Unverständnis hat. Für mich war das jetzt wirklich eine Kleinigkeit am Rande. Wir wollen einfach einsteigen heute mit dem großen Gesang, der in der Liturgie einige Male ertönt und der die Meditation zur Einsetzung des heiligen Abendmahl, des der Eucharistie darstellt. Gedenke, Herr, in deinem Reiche. Die Gottesdienste, die gottesdienstlichen Texte sind geprägt vom Staunen über die Größe des Herrn, über das, was er getan hat. Und immer wieder kommt es durch, ich kann es einfach nicht fassen, was da passiert ist. Nicht nur das, was an Christus passiert ist, sondern was Gott an uns getan hat. Wir sind also schon mittendrin. Es ist noch eine Eigenheit, die griechische Tradition prägt. Und zwar mache ich das jetzt nicht nur im religiösen Bereich, sondern das gilt generell. Einer der großen Unterschiede zwischen der lateinisch-westlichen Mentalität und der griechisch-byzantinischen Mentalität, Lebenshaltung, liegt darin, der westliche Mensch ist in einem überspitzten Sinn gesagt, kurz angebunden. Das heißt, es wird einfach ein Faktum gemacht und so wie man einen Nagel hineinhaut, bumm, und dann ist es drinnen. Der östliche Mensch, ich möchte ihn mit einer Schraube vergleichen, es wird immer wieder wiederholt, es geht immer wieder mehr in die Tiefe und noch ein kleines Stückchen mehr in die Tiefe. Es werden die Gedanken vielleicht ein bisschen neuer formuliert und so wie es auch im Alltag ist, oft erkenne ich etwas in einem anderen Zusammenhang viel tiefer und ich hole das dann immer wieder hervor und dann kommt wieder eine neue Erkenntnis dazu. Ich komme immer tiefer zum eigentlichen Sinn des Ganzen. Und genau das passiert in den gottesdienstlichen Texten auch. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Gottesdienste ohne weiteres 1,5-2 Stunden dauern können und man merkt das nicht, dass die Zeit vergeht. Man merkt das nicht, ja, dass man schon wieder 2 Stunden in der Kirche war. Man ist so, man wird mitgenommen, man wird angesprochen, man wird hineingenommen in die Tiefe des Geheimnisses. Und es dürfen da ruhig auch dann neuere Erkenntnisse auftauchen. Es dürfen dann Sachen wieder in den Zusammenhang eingefügt werden, die das Mosaik von der Gotteserkenntnis ein kleines Stückchen ergänzen. Am Gründonnerstag, da geht es, wie ich schon gesagt habe, um das letzte Abendmahl mit all dem, was dazugehört. Aber es wird da die Texte von der ganzen Heiligen Woche werden da hineingenommen. Es wird nicht nur einfach gesagt, heute wird also an das letzte Abendmahl gedacht und morgen ist dann Karfreitag. Nein, es geht, man holt alles herein. Die große und heilige Woche beginnt mit der Meditation des Leidens Christi und dass wir in dieses Geheimnis hineingenommen sind. Und da kommt dieses Bewusstsein dazu, wer bin ich Mensch, dass ich da teilnehmen kann. Wie komme ich dazu? Gott kommt zu mir, Gott kommt in die Welt, Gott ist Mensch geworden. Es klingt also Weihnachten selbstverständlich da auch herein. Gott wurde Mensch, dass das gefallene Bild des Menschen aufgerichtet wird. Und so ertönt bereits am Montag in der Karwoche ein Tropar, ein Festgesang, der sagt, ich übersetze Tropar mit Festgesang, es ist der Tagesgesang. Und der wird dann bis zum Gründonnerstag immer wiederholt. Und er ist dann natürlich auf den Gründonnerstag hin fokussiert, aber er ertönt bereits am Montag in der Karwoche. Dein Brautgemach schau ich mein Heiland geschmückt. Ich habe kein Festgewand, das ich eintreten darf. Lichtspender, mach leuchtend meiner Seele Gewand und sei mein Erretter. Es ist also wieder angespielt auf das himmlische Hochzeitsmahl und das natürlich in der Eucharistie gegenwärtig wird, an der wir dann eben auch teilnehmen dürfen. Ein zweites Motiv, und damit beginnt der nach den üblichen Einleitungsgebeten, damit beginnt dann der Gottesdienst, die Matutin am Gründonnerstag. Das ist die Meditation über Judas. Es ist erstaunlich, wie sehr sich in der griechischen Tradition diese Auseinandersetzung mit der Tat des Judas, wie sehr das Platz gegriffen hat. Und zwar nicht in dem Sinn von Verachtung, sondern dass das eine Möglichkeit ist, wie der Mensch auch reagieren kann. Und dass wir es im Grunde genommen nicht in der Hand haben, nicht um unsere Abgründe in uns Bescheid wissen, dass im Grunde genommen jeder von uns immer wieder auch an der Stelle steht, dass wir Gott, dass wir den Herrn, dass wir unseren Glauben verraten können. Und wir haben es nicht in der Hand, wir sind nicht die Besseren, die das selbstverständlich nie tun werden, so wie es Petrus auch gesagt hat, das werde ich niemals tun, dich dreimal verraten, dann passiert's. Und er verrät den Herrn aus Angst um sein Leben. Und Jesus dreht sich um und schaut ihn nur an. Und Petrus weinte bitterlich. Das sind dann so die Momente, wo es dann plötzlich zu spannend wird. Wo es plötzlich heiß wird, wo man sagt, wo stehe ich? Bin ich in der Position des Petrus? Bin ich in der Position des Judas? Ich darf es mir nicht erlauben zu sagen, das tät ich nie machen. Weil man kann gar nicht so schnell schauen, ist man hineingeschlittert und hat das getan, was man eigentlich nie tun wollte und wo man sich nicht vorstellen konnte, dass man so etwas tut. Nun, der Text mit dem der Morgengottesdienst beginnt. Wie die ruhmreichen Jünger durch die Waschung beim Gastmahl erleuchtet wurden, so wurde der gottlose Judas am Geiz erkrankend verfinstert. Und er übergibt den gesetzwidrigen Richtern dich, den gerechten Richter. Blicke habgieriger auf den, der sich dadurch das Erhängen verdient hat. Fliehe die unersättliche Seele, die es wagte, solches dem Meister anzutun. O über alle gütiger Herr, Ehre sei dir. Und da ist jetzt noch einmal eine Eigenheit, nämlich ich kann über die Größe Gottes, ich kann über Gott nur sprechen, wenn ich in Gegensätzen rede. Wenn ich gerade bei Christus das Menschliche dem Göttlichen gegenüberstelle. Und das ist auch die große Kunst der griechischen Kirchenväter, dass sie immer wieder das menschliche Handeln und das göttliche Handeln gegenüberstellen. Es bleibt aber immer das große Staunen, dass über diese Gegenwart Gottes und da jetzt auch einen Vorgriff auf das Tun, auf die Erfüllung dessen, was Gott, was Christus bereits was verheißen hat. Das Bewusstsein, dass wir in dem schon und noch nicht drinnen stehen, dass für uns genauso die Verheißung aufs ewige Leben gilt, dass wir aber in der Auferstehung bereits ein Angeld auf diese Auferstehung erhalten haben. Und so heißt es in einem Gesang, in einer Strophe, in der Matutin, in diesen Tagestexten, teilhabend an dem Kelch sprachst du zu den Jüngern, Unsterblicher. Von der Frucht des Weinstocks werde ich in Zukunft nicht mehr lebend mit euch trinken, denn mich, den Eingeborenen, hat der Vater zur Sühne in die Welt gesandt. Einen neuen, unsagbaren Trank, sage ich, Christus, meinen Freunden, werde ich in meinem Reiche trinken. Denn wie mit Göttern werde ich, Gott, mit euch zusammen sein, sprachst du. Denn mich, den Eingeborenen, hat der Vater zur Sühne in die Welt gesandt. Das ist diese Art und Weise, wie das Ganze meditiert wird. Christus verheißt also diesen neuen Trank, den er dann mit den Jüngern in der Ewigkeit trinken wird. Und das Spannende ist, das ist bereits ein Anklang an die Auferstehung, an die Auferstehungsfeier, weil dort heißt es bereits in der zweiten Strophe, den neuen Trank lasst uns trinken aus dürrem Felsen, der aus dem Grabe Christi strömenden Unvergänglichkeit, Quelle, in welchem wir Kraft erlangen. Also für einen orthodoxen Christen klingt es dann zusammen. Es ist trotz der Dunkelheit der Kartage der Ausblick auf die Auferstehung bereits gegeben. Das erleben wir, das kann man immer wieder in diesen Gottesdiensten erleben. Für einen westlichen Christen ist es, kann das total schockierend sein. Und denn, wie gesagt, wir feiern jetzt den Tod, dass Christus gestorben ist. Ostersonntag ist noch so weit weg. Aber wir Christen haben das Recht, das aber auch im Hinterkopf zu haben, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, dass der Tod überwunden wurde, dass durch den Tod Christi der Tod besiegt wurde und dass zum Tod die Auferstehung gehört. Dass die Auferstehung die eine Seite ist, die andere Seite ist der Tod. Also Tod und Auferstehung, das ist wie die zwei Seiten von einer Türe. Und das kommt in diesen Gottesdiensten also ganz stark heraus. Nun, wir wollen jetzt diesen österlichen Gesang in unsere Meditation jetzt hereinnehmen, auch wenn das jetzt slawisch ist, es ist der Text, den ich jetzt vorgelesen habe, lasst uns den neuen Trank trinken. Ja, Ostern ist im Ausblick da, aber den Weg nach Golgatha muss Christus gehen. In der ganz feierlichen Liturgie wird denn das auch bedacht, wird eben mit diesem Gesang, den wir eingangs gehört haben, zu deinem heiligen Abendmahl, Sohn Gottes, nimm mich heute als Gast auf. Deinen Feinden will ich das Geheimnis nicht verraten, dir auch nicht einen Kuss geben wie Judas, sondern wie der Schächer bekenne ich mich zu dir. Gedenke meiner, Herr, in deinem Reiche. Und da ist nämlich jetzt bereits der zweite Pol, der dem Judas gegenübergestellt wird und der dann im Morgengottesdienst zum Karfreitag immer wieder hereingenommen wird. Wenn es da heißt, nur ein kleines Wort hatte genügt, dass für dich das Paradies geöffnet wurde, dass du als Erster mit Christus auferstehen konntest. Aber das wird, wie gesagt, nicht nur einmal gesagt, es wird den Menschen ins Herz gesungen, denn das, was gesungen wird, das bleibt im Herzen haften, sagt der heilige Basilius der Große. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass der Mensch das hineinnehmen kann, denn nur was er im Herzen hat, aus dem heraus kann er leben. Deshalb sind die Gottesdienste möglichst schön gestaltet, möglichst mit viel Gesang, weil das sind die Ohrwürmer, die dem Menschen bleiben. Es ist der Morgengottesdienst. Das ist keine Ahnung, wie lange der dauert. Ich habe damals nicht auf die Uhr geschaut oder ich schaue nicht auf die Uhr, wenn ich in den Gottesdienst komme. Er nimmt einen so gefangen. Es sind, wie ich schon eingangs sagte, auf 12 Teile ist die Passion aufgeteilt und es wird da abwechselnd aus Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gelesen. Und danach kommen immer wieder Strophen, um das Gehörte zu vertiefen, um auch den Bezug herzustellen. Und das sind also diese wunderschönen Gesänge, in denen auch das Gottmenschliche unseres Herrn und Heilands Jesus Christus ganz stark durchkommt. Ich greife da nur zwei Texte aus dem Morgengottesdienst heraus. Der sich mit Licht umkleidet wie mit einem Gewand, steht nackt vor dem Gericht und empfängt auf die Wangen Backenstreiche von den Händen, die er erschuf. Das frevelhafte Volk aber heftete den Herrn der Herrlichkeit an das Kreuz. Da zerriss der Vorhang des Tempels, die Sonne verfinsterte sich, da sie es nicht ertrug, misshandelt zu sehen, Gott, vor dem das Weltall erzittert. Ihn wollen wir anbeten. Der Jünger verleugnete dich, der Räuber aber rief, gedenke meiner Herr in deinem Reiche. Und dazwischen wieder die Meditation, die Überlegung über den Judas. Wie konnte Judas, der einst dein Jünger war, Verrat ersinnen gegen dich? Er speiste mit voll Arglist, der Verschwörer und Ungerechte. Und dann ging er und sprach zu den Priestern, was bietet ihr mir und ich überliefere euch jenen, der das Gesetz gebrochen und den Sabbat übertreten hat. Langmütiger Herr, Ehre sei dir. Und dann heißt es an einer anderen, etwas später, heute hängt am Holze, der die Erde über den Wassern aufgehängt hat. Mit einem Dornenkranz wird der König der Engel umwunden. Zum Spott wird in Purpur gehüllt, der den Himmel in Wolken kleidet. Backenstreiche erhält, der im Jordan Adam befreite. Mit Nägeln wird der Bräutigam der Kirche angeheftet. Mit der Lanze der Sohn der Jungfrau durchbohrt. Wir beten deine Leiden an, Christus. Wir beten deine Leiden an, Christus. zeige uns auch deine herrliche Auferstehung. Vielleicht kommt es jetzt ein bisschen durch, dass das, was wir auch in dem Text haben, der übrigens auch in der griechischen Tradition ist, O du mein Volk, was tat ich dir? Betrübt ich dich, antworte mir. In dieser Art und Weise wird das Leiden Christi lange, lange in der Nacht meditiert. Und es wird dann sehr wohl zur Todesstunde des Herrn um 3 Uhr am Karfreitag gibt es dann noch die Vesper, wo einfach die Sprachlosigkeit herrscht. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, stirbt am Kreuz. Aber zurück noch zum Gründonnerstag. In einer immer wieder kommt diese Warnung durch, wenn wir zur Kommunion gehen, wenn wir den Herrn zu uns nehmen, wenn wir ihn empfangen, sind wir uns bewusst, dass wir das Festgewand uns schenken lassen müssen. So wie der verlorene Sohn vom Vater ein neues Gewand bekommt, ein leuchtendes Gewand bekommt, so bekommen auch wir dieses leuchtende Gewand, dass wir würdig sind, einzutreten zum himmlischen Festmahl. Und den Zustand, dass wir uns einfach bewusst sind, dass wir einfach immer wieder als Menschen immer wieder fallen, dass wir das Erbarmen des Herrn brauchen, das klingt oft und oft auf in diesem Gesang, den ich bereits einmal zitiert habe, den wir am Anfang gespielt haben. Und dieser Text wird bei jeder Messe, bei jeder Liturgie vor der Kommunion auch gebetet. Und es ist jetzt immer mehr der Brauch, oder es wird eine ganz alte Gewohnheit wieder belebt, dass dieses Gebet auch von den Gläubigen gemeinsam gebetet wird. Ich möchte das Gebet einfach jetzt vorlesen, um einen kleinen Impuls zu geben, wenn wir uns auf den Empfang der Eucharistie vorbereiten, vielleicht, dass wir auch an das denken können. Ich glaube, Herr, und bekenne, dass du in Wahrheit Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist, der in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, von denen ich selber der Erste bin. Ich glaube auch, dass dieses wirklich dein makelloser Leib ist und dies wirklich dein kostbares Blut ist. Darum bitte ich dich, erbarme dich meiner und vergib mir meine Verfehlungen, die ich absichtlich oder unabsichtlich in Wort oder Taten, bewusst oder unbewusst begangen habe, und mache mich würdig, ohne Verdammnis an deinen allerreinsten Geheimnissen teilzunehmen, zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben. An deinem geheimnisvollen Abendmahle lass mich heute teilnehmen, Sohn Gottes. Deinen Feinden will ich das Geheimnis nicht verraten, dir auch nicht einen Kuss geben wie Judas, sondern wie der Schächer bekenne ich mich zu dir. Gedenke meiner, Herr, in deinem Reiche. Gerade im ersten Teil ist da noch ein Satz, der uns immer wieder Mühe macht. Ich habe auch schon gehört, dass es eine Unsitte von Priestern sei, dass man den Leuten immer ein schlechtes Gewissen macht. Dieser Satz ist aus einem Paulusbrief, ich weiß nicht aus welchem. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, von denen ich selber der Erste bin. Das ist, wie gesagt, einerseits biblisch, hat der heilige Paulus gesprochen, und andererseits hat es nichts damit zu tun, dass ich schlecht gemacht werde, sondern ich kann nur über meine eigenen Fehler befinden und ich kann nicht sagen, der andere ist viel schlechter, damit verurteile ich den anderen. Und genau das sollte nicht passieren. Ich soll mich nicht an anderen messen, sondern höchstens an Gott. Und da merke ich, dass ich nicht vollkommen bin, sondern dass mir zur Vollkommenheit schon noch einiges fehlt. Das alles kommt in den Gründonnerstag herein. Und das zutiefst Menschliche, mit dem Jesus auch konfrontiert war, das menschliche Versagen, das hat Platz, aber es darf eben nicht dabei bewendet lassen. Es darf nicht sein, dass man alles hinwirft wie Judas, dass ich teilnehme an den göttlichen Geheimnissen und dann aber sage, ist mir alles wurscht, oder ich verrate in dem Sinn, dass ich sage, ich will von dem gar nichts wissen, ich gehe halt zur Kommunion, weil man das so tut, sondern dass ich mir dessen einfach bewusst bin. Und wenn ich diese Haltung gehabt habe, wenn ich das erkenne, dass ich dann nicht sage, es ist alles vergebens, ich bin verloren, so wie Judas es getan hat, sondern wie der Schächer am Kreuz, der wirklich Untaten getan hat, bekenne ich mich zu dir, gedenke meiner Herr in deinem Reiche. Ein kleines Wort des Schächers genügte, dass der Herr ihn ins Paradies mitgenommen hat. Ich wünsche allen eine ganz gesegnete Zeit, eine tiefe Begegnung mit dem Herrn im Sakrament und eine frohe und leuchtende Auferstehung. Wollen wir zum Schluss noch einmal diesen wunderschönen Gesang hören zu deinem heiligen Abendmahle.
Die Gottesdienste am Gründonnerstag in der orthodoxen Tradition. Magister Maria Dufner aus Vorarlberg hat uns heute in diesem Blickwinkel näher gebracht, wie die griechische Tradition, die orthodoxen Kirchen eben die Karwoche feiern und speziell eben den Gründonnerstag, dass es hier den markanten Unterschied gibt, dass eben die Texte so umfassend sind, dass sie eben nicht nur dieses punktuelle eine Ereignis besprechen oder darstellen, hinlenken, sondern eben, Magister Dufner hat es verglichen wie eine Schraube, dass es mehr und mehr in die Tiefe geht, und das ist gewissermaßen dann der markante Unterschied in der Tradition des Feierns dieses heutigen Tages. Um auf das markante Unterschiedliche noch einmal zurückzukommen, Frau Magister Dufner, wie eine Schraube mehr und mehr in die Tiefe, das ist ein wunderbares Bild. Jetzt denkt man sich, in der Praxis heißt das, aha, da werden unheimlich viele Texte gebetet, meditiert, gesprochen. Was macht den Unterschied aus, dass die orthodoxen Christen so viel mehr Aufmerksamkeit oder Geduld haben, weil sie sagen, ja, wenn sie selber das mitgefeiert haben, waren sie ganz verblüfft, wie schnell die Zeit vergangen ist. Haben die eine höhere Aufmerksamkeitsfähigkeit?
Nein. Da gibt noch einmal einen, soll ich sagen, jetzt einen katechetischen Unterschied. Ich zitiere da meinen Professor aus dem Gedächtnis. Der hat uns damals ziemlich eindringlich gesagt, bei uns im Westen haben wir das im Katechismus gelernt, und das kann ich mir noch selber sehr gut erinnern, man muss da, also der Messe, andächtig folgen. Das heißt, von Anfang bis zum Ende, jedes Wort des Priesters ist kostbar, und da darf man ja nicht unachtsam sein, und man muss wirklich da sein und präsent sein. Und de facto ist es ja auch so, vor allem bei der Predigt merkt man das, wenn man da einen Moment unachtsam ist, hat man normalerweise den Faden verloren, und entweder man findet den Faden wieder oder man ist dann halt irgendwo weg vom Fenster und schaut, dass man die Zeit irgendwie so rumbringt, und dann wird es langweilig. In der östlichen Tradition, in der griechischen Tradition, ist es aber so, dass dadurch, dass diese Texte immer wieder dieses Geheimnis mit anderen Worten wiederholen, hat es den Effekt, dass ich zum Meditieren angeregt werde, so wie beim Rosenkranz. Und da ist es gewünscht, dass ich selber in die Tiefe hineinsteige und dann eben auch schauen soll, wo finde ich mich wieder, wo gehöre ich hin und eben, dass ich mich betreffen lasse. Und wenn ich aus dieser Meditation herausfalle, wenn ich irgendwie abgelenkt werde oder so weiter, dann sind wieder Texte da, die mir wieder so ein Leitseil bieten, dass ich an diesen Text, dass ich da in dieses Geheimnis noch viel tiefer hinein kann. Also das kann ich jetzt nicht als Unkonzentriertheit oder als Unachtsamkeit bezeichnen, sondern es ist einfach eine ganz andere Haltung.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir dann geholfen, dass ich das Zugang zum Rosenkranzgebet, obwohl ich das oft schon gebetet habe, aber ich habe den Zugang nicht gefunden gehabt. Und genau das ist aber der Effekt, und das erfordert nämlich auch das große Umdenken, dass ich mich hineinfallen lassen kann in dieses Geheimnis, in diese Texte und dadurch in die Tiefe hineingenommen werde.
Ja. Ich begrüße nun am Telefon Herrn Petermann aus Hamburg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, guten Tag. Ich möchte einfach jetzt auch den Gedanken weiter fortsetzen, um dann zu meiner Frage zu kommen. Sie sprechen von der Möglichkeit und von der Gefahr, immer wieder aus der Meditation zu fallen und haben auch vorher gesagt, dass das Menschliche immer fast paritätisch dem Himmlischen gegenübersteht und wir nie in die Vollkommenheit hineinkommen können. Aber da fiel ein Satz, den ich sehr, sehr gut fand, den ich zum Kernsatz machen möchte, dass nämlich durch diese wunderbare Musik ein Licht in das Herz kommt und den Menschen verwandelt und das Licht auch im Herzen bleibt, sodass ich nicht mehr immer hin und her geworfen bin, sondern mit diesem Licht dann auch mich erkennen kann in meiner Fehlerhaftigkeit, auch meine Fehler immer wieder vor Gott bringen kann. Das heißt, dass der Himmel das Irdische oder das Menschliche sieht und auch vergeben kann die Fehler des anderen, sodass das nicht paritätisch gegenübersteht, sondern dass das eine echte Umkehr ist, die konstant mich durch den Alltag begleitet. Und das hat dieser Satz, den Sie da nannten, diese Berührung durch die Musik, in mir ausgelöst. Und ich finde, dem möchte ich auch nachgehen und darin auch meinen Frieden finden. Was sagen Sie dazu?
Ich finde das jetzt sehr schön ausgedrückt. Ich möchte es vielleicht in der Richtung noch ein bisschen präzisieren, ja. Nämlich, dass in der griechischen Tradition, das heißt auch für die Russen und für die Rumänen und so weiter, gilt das genauso, dass da die Musik dienende Funktion hat. Bei uns hat sich in der Aufklärung die Musik verselbstständigt und ist dann zu ganz großen Kunstwerken geworden. Ja. Die ich selber auch sehr schätze. Aber in der griechischen Tradition hat die Musik die Aufgabe, das Wort zu vertiefen und das zu betonen und dadurch es das Wort den Menschen ja, wie ein Katalysator aufnahmsfähiger zu machen.
Ja.
Ja? Also das in dieser Richtung vielleicht noch ein bisschen mehr präzisiert. Deswegen also auch die ganz große Aufgabe der Chöre, das den Menschen ins Herz zu singen. Und die Musik, es gibt wunderschöne Gesänge, aber es ist immer das Dominierende, das Wort und nicht die Musik. Das mag manchen Musiker wehtun, ja. Ist aber so.
Ja, ich danke nochmal für den Hinweis und ich werde in dieser Erwartung auch dann mal einen orthodoxen Gottesdienst mal besuchen.
Gut, freut mich.
Recht vielen Dank.
Gerne. Danke, Herr Petermann, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ja, wir sind langsam am Ende unserer Spiritualität-Sendezeit angelangt. Aber vielleicht einen Gedanken noch, nämlich, das haben Sie vielleicht noch nicht so ganz punktuell angesprochen, nämlich, dass für uns lateinische Traditionschristen im besten Sinn des Wortes auch wahrscheinlich sehr ungewöhnlich ist, dass die letzte Abendmahlfeier ja die Mitfeiernden gar nicht zu Gesicht bekommen, jetzt was der Priester tut am Altar. Ist das wäre das ein Problem, wenn wir so einem Gottesdienst beiwohnen und davon nichts sehen?
Es ist so viel an Bewegung da und es sind so viel, es ist dieses Bedürfnis, dass man das so sieht, nicht in der Weise da, wie wir es im Westen gewohnt sind. Und was auch noch hilft, das sind die ganzen Ikonen. Die Ikonen machen, die Ikonostase wird nicht als Trennwand empfunden, sondern als Fenster, durch das wir in den Himmel hineinschauen können. Und der Altar wird als Himmel gesehen als Himmel verstanden. Und ja, das Wesentliche sehen wir sowieso nicht, auch im Westen nicht. Weil, dass das Brot und der Wein in den Leib und den Blut, in das Blut Christi verwandelt wird, das können wir nicht sehen, das können wir nur glauben. Und das ist in Ost und West gleich.
Aber was mir so vom Dramaturgischen her immer wieder schon auffällt, eben die Elevation, dass sozusagen, wenn die Wandlung geschehen ist, dann der Priester die Hostie oder den Kelch hochhält, dann ist das eben auch ein starker Moment der Anbetung.
Diesen Moment der Anbetung gibt es auch, nämlich nach der Epiklese, also es gehört die Wandlungsworte und die darauffolgende Herabrufung des Heiligen Geistes gehört untrennbar zusammen. Und danach wirft sich der Priester zu Boden, macht eine ganz tiefe Metanie, das heißt, er berührt mit dem Kopf den Boden, um Christus in den, im Wein und im Brot, der da präsent ist, wirklich anzubeten und zu verehren. Und das ist, also für mich war das immer ganz ein starker Moment, wenn der Priester da und auch der ganze Altarraum, das sieht man schon ein Stück weit auch hinein, wenn man sieht, wie die sich da verehrend niederknien, verbeugen.
Das nehmen wir als Schlusswort heute zum Thema Ostkirchen, die Gottesdienste am Gründonnerstag in der byzantinischen Tradition. Gastreferentin war Magister Maria Dufner aus Rankweil in Vorarlberg. Damit sage ich herzlichen Dank, Frau Dufner, und noch gnadenreiche Kartage und ein frohes Osterfest.
Danke ebenfalls.
Auf Wiederhören. Ihnen auch herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein heute bei Spiritualität. Dieser Blick in die ostkirchliche Tradition hilft uns auch sicher heute beim Gottesdienst der Gründonnerstagsfeier, diese Aspekte mit hereinzunehmen und auch mit zu bedenken. Damit verabschiede ich mich am Mikrofon, wünsche Ihnen noch gnadenreiche Kartage und ein frohes Osterfest. Auf Wiederhören, sagt Martin Löschberger.